Ja, Andi, danke für diesen Gedanken, dass wir uns selber Gedanken machen. Das ist mein Einstieg in die Predigt gewesen. Also ich habe mir aufgeschrieben, der Weihnachtstrubel ist fast vorbei, alle Geschenke ausgepackt, der Festtagsbraten fast verspeist und nun wird es ruhig in den Tagen zwischen den Jahren und du denkst vielleicht zurück an das Jahr, das hinter dir liegt. Und manche denken an schwere Momente, an Not, Zeiten der Krankheit, Erschöpfung oder Mutlosigkeit. Manche trauern an Weihnachten um geliebte Menschen, die sie verloren haben. Und sicher hast du dir in diesem Jahr auch öfter die Frage gestellt, warum? Warum ich? Warum ausgerechnet ich, Herr? Warum kommt es jetzt auch noch auf mich zu? Ich kann eigentlich gar nicht mehr her. Gibt es hinter diesem allem noch einen Plan, den du verfolgst? Hast du wirklich noch die Kontrolle in meinem Leben oder ist dir nicht doch irgendwas entglitten? Weihnachten 1944 im Konzentrationslager Ravensbrück. Corrie ten Boom, ein junges holländisches Mädchen, die dort gefangen war, lag in einer überfüllten kranken Baracke und beschrieb das ganze Grauen dort später in ihrem Buch Zuflucht. Sie schreibt dort, in meinem Herzen war es dunkel und dunkel war es um mich herum. Und als ich versuchte, den Mitgefangenen in meiner Nähe etwas von Weihnachten zu erzählen, machten sie sich darüber lustig. Sie spotteten und verhöhnten jedes Wort. Zuletzt war ich still. Aber mitten in der Nacht hörte ich plötzlich ein Kind weinen. Mama, rief es, komm zu Uli. Uli ist so allein. Ich ging hin und sah das Kind, aber es war nicht so jung, wie ich dachte. Es war ein junges Mädchen, das geistig behindert war. Uli, sagte ich, die Mama kann nicht zu dir kommen. Aber weißt du, Jesus möchte zu dir kommen. Das Kind lag auf einer Pritsche am Fenster, nicht weit von meiner Pritsche entfernt. Uli war operiert worden und den Einschnitt am Rücken hatten sie mit einer Rolle Klopapier verbunden. Und in dieser Nacht erzählte ich dem armen Kind von Jesus, wie er selbst als kleines Kind in die Welt kam, wie er kam, um uns von unseren Sünden zu befreien. Der Herr Jesus liebt Uli, sagte ich, und er hat Ulis Strafe am Kreuz auf sich genommen. Und nun kann Uli in den Himmel gehen. Und Jesus ist auch schon dort. Und er richtet dort schon ein kleines Haus für Uli ein. Später fragte ich sie einiges, um herauszufinden, was das Mädchen verstanden hatte. Uli, fragte ich sie, was für ein kleines Häuschen wird das sein? Und Uli sagte, es ist sehr schön. Dort gibt es keine bösen Menschen, wie hier in Ravensbrück. Nur gute Menschen und Engel. Und Uli wird Jesus sehen. Und dann fügte sie noch hinzu, und Uli will Jesus bitten, dass er sie tapfer macht, wenn sie Schmerzen hat. Und Uli möchte an die Schmerzen von Jesus denken, damit mit der er den Weg für Uli in den Himmel freimachen konnte. Dann falteten sie die Hände und wir dankten zusammen. Nun wusste ich, warum ich Weihnachten 1944 im Konzentrationslager in Ravensbrück verbringen musste. Es gibt immer eine Geschichte hinter der Geschichte. Josef war ein junger Mann, vielleicht in meinem Alter, und er hatte sich sein eigenes Unternehmen aufgebaut. Er war erfolgreich, nicht nur beruflich, sondern auch in der Liebe. Maria war ihm anvertraut und die beiden befanden sich gerade in einer aufregenden Zeit. Die Bibel beschreibt in Matthäus 1, Vers 18 bis 20. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war, von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Und als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Josef und Maria, die waren verlobt und das hat in der damaligen Zeit viel mehr bedeutet, als das heute der Fall ist. Also Verlobung heutzutage kann man ja einfach wieder auflösen. Damals war das aber schon ein rechtsgültiges Bündnis vorm Gesetz und man galt bereits als Mann und Frau, auch wenn die Frau sozusagen noch nicht beim Mann gewohnt hat und auch die Hochzeit noch nicht stattgefunden hat. Und diese Zeit, die hat in der Regel ein Jahr gedauert. Also die Partner waren räumlich getrennt, in den meisten Fällen eben bei den Eltern zu Hause. Und in dem Jahr wollte man als Mann hauptsächlich sicherstellen, dass die Frau noch unberührt war. Und sollte sich dies bestätigen, dann hat man die Hochzeit gefeiert. Und das meint die Bibel mit dem Ausdruck, er holte sie heim. Also das hat dann geheißen, dass sie jetzt die Hochzeit gefeiert haben. Und eine Verlobung, die konnte man auch nur tatsächlich durch eine Scheidung lösen. Und noch härter wurde auch während dieser Zeit schon die Untreue eines der Partner bestraft. Nämlich auch in der Verlobungszeit wurde Ehebruch nach dem mosaischen Gesetz tatsächlich mit Steinigung bestraft. Es war jetzt in der Zeit, wo Josef und Maria gelegt haben, nicht die Regel, weil ja die römische Besatzungsmacht den Juden es nicht gewährte, Todesurteile zu vollstrecken. Aber für Josef war es trotzdem ein Riesenschock. Maria war jetzt schwanger. Sollte er ihr die Geschichte abkaufen oder hat sie ihn tatsächlich betrogen? Und so kämpfe ihn aus dem Nichts eine furchtbare Situation in seinem Leben, die ihn zu einer Entscheidung zwingt, die er gar nicht treffen will. Er liebt sie doch, aber sein junges Liebesglück ist zerstört. Die Frau, mit der er den Rest seines Lebens verbringen wollte, hat ihn vermutlich betrogen. Und die Menschen aus dem Dorf werden sie ächten und im schlimmsten Fall hätte sie auch getötet werden können. Aber wir lesen hier auch, dass Josef ein Mann war, der fromm war. Und er hat irgendwie verzweifelt über diese Situation nachgedacht. Wie kann er da irgendwie einen Ausweg finden? Er hat wirklich gerungen um eine Lösung. Und er kam wahrscheinlich auch mit seinen Sorgen zu Gott. Er hat da die Frage gestellt, warum muss das ausgerechnet mir passieren? Herr, warum lässt du diese Situation in meinem Leben zu? Und die Entscheidung, die er getroffen hat, zeigt auch, dass er sie wirklich geliebt hat und nicht auch auf Rache aus war. Denn er hat sich vorgenommen, sie heimlich zu verlassen. Und das war die Möglichkeit, sie eben nicht vor die Ältesten zu bringen von den Juden und sie sozusagen anzuklagen wegen Ehebruch, sondern er wollte die Verlobung still und heimlich lösen und sie verlassen. Weil er keinen anderen Ausweg gesehen hat. Und in dieses Drama, das sich dort abspielt, sendet Gott jetzt einen Boten zu Josef in einem Traum. Und der Engel redete zu Josef in seinem Gruß. Kann man schon erahnen, worauf der Engel ihn jetzt vorbereiten will. Er begrüßt ihn nämlich mit den Worten, Josef, du Sohn Davids. Und das fand ich interessant, weil der Engel Josef jetzt ins Bewusstsein ruft, wo kommst du eigentlich her? Welcher Linie entstammst du eigentlich? Und es ist interessant, dass Matthäus sein Evangelium mit genau dem Stammbaum beginnt, wo Josef auch Teil ist. Und warum das so wichtig ist, wird Josef dann klar gemacht. Das, was für uns oft langweilig und uninteressant ist, wie die ganzen Reihenfolgen da sind, ist doch der Grundstein für alles, was jetzt folgt. Und das ist das Spannende an der Geschichte von Josef und Maria. Sie sind nicht irgendwie unbedeutende Statisten, die plötzlich in der Weltgeschichte auftauchen, sondern sie sind von Gott selbst auserwählt worden, Teil dieser Geschichte zu sein. Teil eines großartigen Wunders zu sein. Und darum ist der Stammbaum von Jesus auch von so zentraler Bedeutung, weil er Jesus ganz ohne Zweifel als den rechtmäßigen Nachkommen Davids ausweist und sich in ihm die Verheißung erfüllt. Und nur über diesen Weg konnte Jesus zu seinem Volk kommen. Er hat von seinem Stiefvater das Recht auf den Thron Davids geerbt. Und darum hat ihm der Engel Gottes ganz deutlich vor Augen geführt, wer er ist. Und dass er sich nicht fürchten braucht vor all dem, was jetzt geschehen wird. Und dass er seine Verlobte zu sich nehmen soll, sich zu ihr bekennen soll. Denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Und bevor wir jetzt weiter schauen, was der Engel noch zu sagen hat, schwenken wir mit der Kamera zu Maria, wie sie diese Situation erlebt. Und das berichtet uns Lukas. Lukas 1, Ihr kennt diesen bekannten Text. Auch zu ihr kam ein Engel. Und ich habe mir gedacht, für Maria war die Situation wahrscheinlich noch brisanter wie für Josef selbst. Und die Umstände haben gewaltig in das Leben dieser jungen Menschen eingeschlagen. Maria ist wahrscheinlich völlig überrascht geworden von diesem Engel, der zu ihr kam und ihr offenbarte, dass sie schwanger sein wird. Der Engel kam zu ihr hinein, Vers 28, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über diese Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Herr sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und dann Vers 38, noch Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Es war nicht irgendein Kind, das sie zur Welt bringt, sondern es ist der Messias, Gottes Sohn, der auf dem Thron Davids sitzen wird. Und das Kind soll den Namen Jesus bekommen und in diesem Namen, da steckt Rettung drin. Jeshua heißt übersetzt, Jahwe ist Rettung. Und diese Worte, die sind für uns kaum fassbar. Wie viel mehr Glauben hat Maria gebraucht, um das zu verstehen? Sie war völlig unbedeutend. Irgendein Mädchen in irgendeinem Haus, völlig unbedeutend. Sie hat gar nichts an sich gehabt, was sie besonders gemacht hätte. Und das ist immer das Besondere. Sie war einfach eine von uns. Wie jeder von euch, die ihr da sitzt. Sie hat nicht gewartet auf diesen Boten Gottes, sie hat vielmehr auf die Hochzeit gewartet. Sie war alles andere als vorbereitet, in die Weltgeschichte einzugehen. Ihre Zukunft hat sie sich wirklich ganz anders vorgestellt. Eine harmonische Ehe mit ihrem Zimmermann. Lieblich. Rosa. Alles schön. Und jetzt ist ihr Leben von einem auf den anderen Moment total umgekrempelt, weil eben der lebendige Gott einen ganz besonderen Plan für sie hat. Und das ist auch oft in unserem Leben so. Dass wir uns Gedanken machen über die Zukunft, dass wir uns Pläne erdenken, dass wir uns Wünsche und Träume ausmalen, wie wird das sein? Und dann kämmern die Wellen, dann kommt plötzlich ein Beben, alles wird erschüttert und du stehst dort und denkst, was ist das alles? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Wie soll das noch weitergehen? Und obwohl Maria nichts Besonderes war, hat Gott was Besonderes aus ihr gemacht. 400 Jahre lang gab es keinen Boten mehr. 6 Monate vorher hat Elisabeth und Zacharias eine Ankündigung bekommen. Und jetzt hat Maria die Ankündigung bekommen. Und da steht im Urtext, wie er sie begrüßt sei, gegrüßt du Begnadete. Da steht eigentlich wörtlich, du mit Gnade Überschüttete, du mit Gnade Beschenkte. Und was für Maria zunächst ein Riesenproblem ist, ist Gnade bei Gott, dass er ihr das auferlegt, dass er ihr das zumutet. Was für eine Botschaft. Das war so lustig. Ich stelle mir das vor, du sitzt in deinem Zimmer und plötzlich steht irgendwie ein strahlender Engel vor dir. Ich weiß ja nicht, wie die Engel ausgeschaut haben, aber es ist, war wahrscheinlich herrlich und zugleich hat sie sich gefiert. Und Christina hat bei uns im Wohnzimmer übernachtet, vom Heiligabend auf ersten Weihnachtsfeiertag. Und unser Christbaum, der ist ja allseits bekannt, sehr groß und schön beleuchtet mit einer großen Girlande und mit einer Zeitschaltuhr versehen. Und sie hat das nicht gewusst und um 6 Uhr früh geht der Christbaum an und sie hat gedacht, ein Engel steht vor ihr. Und so ungefähr muss es Maria gegangen haben, als er plötzlich bei ihr stand. Unvorstellbar groß, das, was er ihr verkündet hat. Eigentlich eine Kurzfassung unserer ganzen Lehre über Jesus, was er sein wird. Und ich fand es interessant, was sie zunächst beschäftigt hat, war nicht die Person, die sie austragen sollte, also Jesus, sondern sie hat sich die Frage gestellt, wie soll das überhaupt gehen? Sie hat ja von keinem Mann gewusst, die Hochzeit mit Josef war ja noch nicht. Und ja, sie hat keine Gynäkologin sein müssen, dass sie gewusst hat, dass sie nicht einfach so schwanger werden kann. Nur wer das Außergewöhnliche kennt, nur der kann das Außergewöhnliche kennen, der das Normale kennt. Ist doch logisch, wer die Naturgesetze nicht kennt, merkt auch nicht, wenn sie außer Kraft treten. Auch für einen Christen ist klar, wenn man Stein fallen lässt, dann fällt er nach unten. Und auch ein Christ weiß, dass Schwangerschaft das Ergebnis bestimmter biologischer Prozesse ist. Aber ein Christ weiß auch, dass Jesus einmal aus 5 Broten 5000 Menschen gespeist hat und vielleicht noch viel mehr. Und ein Christ weiß auch, dass Gott allmächtig ist. Und wenn du beginnst, mit Gott, dem Allmächtigen, zu rechnen, dann wird dein Denken nicht enger, sondern dein Denken wird größer und du wirst eine viel größere Wirklichkeit erleben. Du wirst dann nämlich den Blick eröffnet bekommen hinter die Geschichte und dort die Geschichte erkennen, die Gott schreibt. Durch den Heiligen Geist geschieht die Jungfrauengeburt und es ist hier so schön beschrieben, Gott wird ja, sie mit Kraft überschatten und über sie kommen. Und so unverständlich der Schöpfungsakt ist für uns, den wir nicht wirklich verstehen können, so einfach ist doch das Ergebnis, was rauskommt. Ein Baby, das schreit, das Windeln braucht, das Muttermilch braucht, Liebe und Wärme braucht. Und der Engel ermutigt sie für all das, dass er sagt, schau mal Maria, bei Gott ist kein Ding unmöglich. An der Stelle schwenkt man zurück zu Josef. Es fehlen noch 2 Verse, was der Engel ihm sagt. Vers 22 und 23. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Maria wird einen Sohn gebären, verkündigt der Engel Josef. Und er erklärt ihm zugleich auch den Grund, warum es überhaupt Weihnachten gibt. Es gab dort eine Prophetie im Alten Testament. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Und Jungfrau ist hier übersetzt mit dem griechischen Wort Parthenos. Und da kommt in der Biologie der Fachbegriff Parthenogenese her. Und das meint, wenn Tiere, sozusagen im Tierreich gibt es das nur bei so einer Stabheuschreckenart in Indien, eine besondere Fortpflanzungsart, die Jungfernzeugung. Also die kriegt Kinder, die genetisch nicht identisch sind, weil sonst waren sie ja Klone, aber ohne, dass die irgendwie einen Mann braucht dazu. Verrückt, aber daher kennen wir aus der Biologie diesen Begriff Parthenogenese. Und dieser Ausdruck beschreibt wirklich diese Jungfrauengeburt. Und das ist eigentlich das Besondere, wenn man sich diese Prophezeiung anschaut. Ich kann diesen geschichtlichen Hintergrund nur ganz kurz abreißen. Jesaja 7, da geht es um den König Ahas, der gerade bedroht wird von den Syrern und anderen Völkern. Und er fürchtet sich sehr und möchte eigentlich mit anderen fremden Völkern eine Koalition eingehen. Aber Gott schickt dann Jesaja in diese Situation hinein und sagt zu Ahas, geh keine Koalition ein mit fremden Völkern, sondern verlass dich auf Gott, er wird dir helfen. Ja? Die Belagerung wird nicht stattfinden. Und weil er wahrscheinlich Ahas Unglauben oder Zweifel gesehen hat, bietet Gott ihm noch was Wunderbares an. Er sagt zu ihm, Ahas, du kannst dir jedes Zeichen von mir erbitten, dass ich das wirklich so machen werde. Und Ahas sagt, naja, also ich bin so fromm, ich will mir kein Zeichen erbitten von dir. Eigentlich dumm. Und Gott sagt dann, ja, ich gebe das trotzdem. Und das ist das Zeichen. In diesem Kontext steht dieser Vers, dass eine Jungfrau schwanger werden wird. Das ist das Zeichen, was Ahas in diesem Kontext gegeben wird. Und das ist das Wunderbare, dass Gott in Zeiten des totalen geistlichen Niedergangs seines Volkes, zur Zeit von Jesaja und diesem König, ein Zeichen gibt. Und ja, dieses Zeichen ist Jesus, die letztendliche Erfüllung. Und damit verspricht Gott was Besonderes, nämlich dass der Thron Davids nicht untergehen wird, egal wie schlimm es gerade in der politischen Situation um das Volk Israel bestellt ist. Dieser Messias, der von Maria geboren wird, ist dieser Nachfolger auf dem Thron Davids. Was für eine wunderbare Aufgabe, in die Gott dieses junge Ehepaar hineinnimmt. Und darin liegt eigentlich die Geschichte hinter der Geschichte von Weihnachten. Für Josef und Maria war die Situation mehr als dramatisch. Jetzt stellt euch mal vor, zu dem allem kam ja nur dazu, dass die nicht einfach da irgendwie bei sich daheim dann die Geburt erleben konnten, in aller Ruhe und Stille und die Schwiegermama und Mama dabei und die haben warme Tücher und alles war wunderbar. Nein, es kam die staatliche Anordnung, dass jetzt noch 160 Kilometer, als die schon hochschwanger war, nach Bethlehem reisen mussten. Da wird sich der Josef auch gedacht haben, ja Herr, jetzt hast du uns das schon auferlegt, dass wir jetzt da irgendwie diese ganze Situation aushalten müssen. Jetzt müssen wir auch nur nach Bethlehem reisen. Wieso in das alles gehen? Ich kann schon nicht mehr und Maria sowieso nicht. Warum her? Und doch ist es interessant, dass Gott eine Volkszählung, eine weltweite Volkszählung irgendwie ausrufen lässt vom Heiligen Römischen Reich, dass er es schafft, dass Josef und Maria nach Bethlehem reisen, weil er ja verheißen hat, in Micha 5, Vers 1, der Messias kommt in Bethlehem zur Welt. Versteht ihr, was für uns vordergründig so unsinnig ist? Warum macht Gott das? Warum lässt Gott Corona zu? Warum werden Menschen krank? Warum verliere ich meine Arbeit? Warum ist meine Ehe im Argen oder was auch immer passiert? Wenn wir mir einen Schritt zurücktreten, was uns oft so schwer fällt, dann sehen wir eben, dass dahinter wirklich ein wunderbarer, guter Plan Gottes steht. Aber wir stehen oft so nah an dem Problem dran und sehen außenrum gar nichts mehr. Und sind in dieser Not und in dieser Verzweiflung oft so gefangen. Und da muss ich wirklich sagen, dass Josef und Maria mir ein großes Vorbild sind, weil egal welche nächste Hürde gekommen ist, sie haben immer gesagt, ja Gott, wir nehmen das auf uns und wir folgen dir nach. Trotz all diesen Umständen, ja. Und es war nicht das Einzige, nachher haben sie nach Ägypten fliehen müssen, weil Herodes die ganzen Kinder umbringen hat lassen. Es war das die ganze Zeit über, war irgendwie eine Schwierigkeit nach der anderen. Und die haben wahrscheinlich selten wirklich Ruhe gehabt, die beiden. Und ermutigt hat mich der Satz von der Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wie viel Mut gehört denn zu diesem Satz? Und manchmal brauchen wir echt auch Mut, Gott zu vertrauen. Mich fasziniert dieser Nähkasten. Warum? Weil ich mir gedacht, unser Leben ist wie so ein großer Teppich. Gell? Und Gott sitzt am Webstuhl. Und mich fasziniert dieser Kasten deswegen, weil die Farben hier gut eingeteilt sind. Es gibt diese Seite, da haben eher so dunkle Farben, dunkle Fäden und hier haben die hellen. Und Gott bedient sich aus diesem Nähkasten. Und manchmal nimmt er welche von dieser Seite hier. Ja, das sind so die dunklen Fäden und webt damit unser Bild, das Leben heißt. Und wenn er diesen dunklen Faden nimmt, dann stellen wir mir da und denken wir sich, ja Gott, warum muss ich jetzt da durch diese Situation hindurch? Warum legst du mir diese Last auf, dieses Leid? Warum lenkst du die Umstände so, wie sie sind? Und wir verstehen das oft nicht. Aber Gott weiß, dass er jetzt an der Stelle, wo er gerade ist, in seinem wunderbaren Bild, das er zeichnet von dir, das er webt von dir, das sich Leben nennt, dass er jetzt gerade eben diese Farbe braucht. Weil das Gesamtbild, wenn man zurücktritt und es anschaut, wird wunderbar und herrlich sein. Und da werden wir sehen, dass er niemals irgendeine falsche Farbe ausgewählt hat, sondern es wird alles perfekt sein. Nur die Schwierigkeit ist, dass man, wenn man jetzt gerade drin steckt, das oft aus dem Blick verliert. Und da möchte ich euch ermutigen, auch im Hinblick auf das kommende Jahr, dass du vielleicht auch manchmal in einer Situation sagst, ja Herr, ich bin deine Magd, ich bin dein Knecht und mir geschehe jetzt, wie du es dir ausgedacht hast. Auch wenn das bedeutet, dass das sehr schwierig ist. Maria gibt mit diesem Satz ihr ganzes Leben in Gottes Hand. Sie riskiert als verlassene Verlobte mit einem unehelichen Kind dazustehen. Sie riskiert, einen geliebten Menschen zu verlieren. Sie riskiert eigentlich noch viel mehr. Und in dem Moment, als der Engel zu ihr kommt, ist sie menschlich gesehen eigentlich sehr einsam. Man steht ja dort, dass sie all diese Worte für sich behalten hat. Aber in diesem Moment willigt sie ein in Gottes Plan und sagt, ja, wenn du mich so führst, Gott, wirst du auch für mich sorgen. Und deswegen bezeichnet sie sich ja als Knecht, als Sklavin eigentlich, steht da im Griechischen. Und für diesen Satz, da brauchst du Mut. Mut, dich ganz in die Hände von Gott zu geben. Was sie ist und was sie hat, hat sie Gott zur Verfügung gestellt. Und das ist Glauben. Und den wünsche ich euch auch für die kommende Zeit, die auch für uns auch überhaupt nicht planbar ist. Die vielleicht so unsicher ist wie noch nie. Maria und Josef hatten sich ganz hingegeben, Teil dieser großartigen Geschichte zu werden. Auch für dich gibt es so einen Plan. Und Gott möchte, dass du dich auch hingibst und Teil einer großartigen Geschichte zu werden. Und egal wie schlimm die Umstände waren, wie groß die Widerstände sind, die beiden haben immer festgehalten daran, dass Gott einen guten Plan hat für ihr Leben. Und diese Erkenntnis hat der Corrie ten Boom gehabt, mitten im KZ, wo ihre Familie ermordet worden ist, wo sie gesehen hat, wie ihre Schwester, die Betsy, jämmerlich krepiert und verhungert ist. Aber sie hat gesehen, ich bin deswegen dort, weil Gott mich hier verwenden kann, Menschen zum Herrn zu führen. Sie hat immer die Geschichte hinter ihrer eigenen Geschichte gesehen, so schrecklich wie dieser war. Und später schreibt sie sogar, berichtet sie von einer Begegnung, sie war, eigentlich hat sie für sich die Entscheidung getroffen, nie mehr nach Deutschland zurückzukehren. Sie ist dann ausgewandert nach USA. Aber Gott hat sie nicht loslassen, dass in der Nachkriegszeit ist ihr Deutschland irgendwie so am Herzen gelegen. Die ganzen Menschen, die da in den zerbombten Städten waren, man kann sich nicht vorstellen, eigentlich ein Volk, was ihr so viel Leid angetan hat, sie ist zurückgekommen, um zu evangelisieren. Und eines Abends hat sie über Vergebung und die Liebe Gottes gesprochen. Und sie stand dort und hat ihr Predigt, ihr evangelistische Botschaft beendet und die Leute haben gekommen und haben sie bei ihr bedankt. Und sie sah dann einen Mann auf sie zukommen, einen Wärter damals aus ihrem KZ. Und ihr ist wirklich alles wieder vor Augen gekommen, die ganzen Gefühle, die sie gehabt hat, die Angst. Und er kam auf sie zu und sie hat zuerst gedacht, er erkennt sie nicht, aber er hat sie wohl erkannt, dass sie im KZ war. Und hat ihr die Hand gereicht und hat nochmal sozusagen die Inhalte von ihrer Botschaft über Liebe und Vergebung wiederholt und hat sie gefragt, ob sie auch ihm vergeben kann. Für all das, was er angetan hat, weil er ist in der Zwischenzeit Christ geworden. Und sie hat nie mehr in ihrem Leben so einen tiefen Frieden und so sehr die Liebe Gottes in ihrem Herzen gespürt, wie in diesem Moment, als sie ihm die Hand ausstreckt und er ihm vergibt für all das, was er angetan hat. Und er war wirklich einer von den Schlimmsten. Sie wusste, dass die dunklen Fäden genau dazu gedient haben, dass Menschen durch sie zum Glauben kommen, dass das Werk Gottes wirklich am Ende wunderbar wird. Und das wünsche ich euch, dass wenn in dem kommenden Jahr manche dunkle Fäden eingewebt werden in euren Teppich, dass ihr dann trotzdem immer wieder hinter die Geschichte schauen könnt und den großen, ganzen Plan von Gott im Blick habt, der perfekt ist, der wunderbar ist, der gut ist für euch. Herr Jesus, wir danken dir, dass du als Retter und Messias auf diese Welt gekommen bist. Wir danken dir für das Vorbild von Josef und Maria, für den Glauben, den sie gehabt haben, für diesen Mut, dass sie in all diesen Umständen doch nicht auf ihr eigenes Leben geschaut haben, sondern auf den Plan, den du hast mit ihnen. Und so möchten wir dir unser oft schwaches, zweifelndes, trauriges Herz bringen, das oft so einen kleinen Glauben hat, das oft so erschüttert wird von äußeren Umständen, das oft nicht mit dir rechnet als dem lebendigen Gott, dem alles möglich ist, wo wir oft einfach den Blick auch verlieren, so gefangen sind in unseren Nöten und Sorgen, die wir haben, Bitte, Herr, mach uns stark für das kommende Jahr. Schenk uns wirklich großen Glauben, dass wir nicht an Situationen verzweifeln, sondern wirklich in allem Leid einen Sinn sehen können. Und selbst wenn wir es hier nicht auf der Erde erfahren werden, wozu uns manches gedient hat, so werden wir es bei dir in der Ewigkeit erfahren, wenn du mit uns diesen wunderbaren gewebten Teppich betrachtest und uns alles erklären wirst, was uns in unserem Leben widerfahren ist. So will man dankbar zurückblicken auf die hellen, strahlenden Fäden, die du eingewebt hast, für die wunderbaren und schönen Momente der Bewahrung, des Friedens, des Segens, deiner Liebe. Möchte man die preisen dafür, dass du wirklich die Fäden in der Hand hast, dass wir nicht unserem Schicksal ergeben sind, sondern dass wirklich du, der du ein so guter und liebender Gott bist, unser Leben führst und leitest. Amen.